Krisen bei den Menschen ist so, da geht es prinzipiell um das Dasein und das Mitgehen. Und ab da beginnt unsere Arbeit. Das heißt, wir schauen einmal, dass wir diesen Raum schaffen, ein Stück weit in dieser Unsicherheit Sicherheit geben, dass sie jetzt nicht alleine sind. Ich versuche halt zu unterstützen, wo es zu unterstützen geht, und Brücken zu legen, ob die Menschen dann diese annehmen, ist wieder nochmal ihre Sache auch. Und auch wenn ich nichts abnehmen kann manchmal in diesen schweren Erkrankungen, ich kann da sein, ich kann zuhören und ich kann unterstützen, wo Unterstützung möglich ist.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
Und ich bin Schwester Helena Fürst. Wir befinden uns in der Karwoche und mit großen Schritten geht es auf Ostern zu. Doch bevor das große Fest kommt, taucht das Christentum in die wohl größte Krise ihrer Geschichte ein, der Karfreitag. Alle Hoffnung scheint verloren, denn der, der gepriesen wurde als der Erlöser und Retter, ist gestorben und die Jünger und viele andere Menschen durchwandern Karfreitag und Ostersamstag in völliger Dunkelheit, noch nicht ahnend, dass der Ostersonntag, der Tag der Auferstehung, nahe ist. Die Erfahrung von Leid, Verlust, Trauer, Tod, Schmerz und Hoffnungslosigkeit ist wohl in jedem Leben präsent, damals wie heute. Doch wie schaffen es Menschen gut durch solche dunkle Zeiten hindurch? Und wie kann man sie darin optimal begleiten? Darüber wollen wir heute in dieser Podcast-Folge mit unserem Gast, Michaela Hetzelsgruber, sprechen. Liebe Michaela, herzlich willkommen im Kaleidoskop Leben.
Ja, Michaela Hetzelsgruber, auch von mir nochmal herzlich willkommen. Wie bereits erwähnt, sind deine Tätigkeiten stark damit verbunden, Menschen durch Krisen zu begleiten. Du bist ausgebildete Gestaltpädagogin und Referentin für Notfallseelsorge und Krisenbegleitung und so auch beim Roten Kreuz ehrenamtlich im Kriseninterventionsteam tätig. Seit März diesen Jahres arbeitest du auch hier ganz in der Nähe im St. Barbara Hospiz Linz als Hospizseelsorgerin, und zudem engagierst du dich seit 2013 bereits auch als Feuerwehrseelsorgerin. Du bist selbst auch Feuerwehrfrau und in deiner Freizeit gerne am Musizieren, sowohl auf der Gitarre, am Lagerfeuer oder im Gottesdienst oder auch am Hackbrett in zwei Ensembles. Liebe Michaela, herzlich willkommen, schön, dass du heute da bist.
Sehr gerne.
Ja, ich würde gerne ganz am Anfang starten. Wie kommt man denn dazu, dass man sich beruflich so entwickelt, dass man Menschen in Krisensituationen begleiten möchte?
Ich glaube, der Grundstein ist gelegt worden bei meiner Entstehung. Mein Papa war Ausbildner beim Bundesheer, meine Mama war Sanitäterin und nach dem Krieg Krankenschwester in England drüben. Und dieses Helfergehen, glaube ich, das habe ich irgendwie mitbekommen bei meiner Entstehung, genau.
Krisen, das ist ja so ein riesiger Begriff, und wir hören fast täglich jetzt von Krisen in aller Welt, also vom Krieg in der Ukraine, vom Krieg im Gazastreifen, der Handelskrise, die droht oder schon da ist, und auch vielleicht von der schon fast in Vergessenheit geratenen Klimakrise vor all den anderen Krisen. Das sind aber nicht die Krisen, mit denen du dich tagtäglich beschäftigst oder hauptsächlich beschäftigst. Wie würdest du Krisen im Zusammenhang mit deiner Tätigkeit beschreiben oder definieren?
Menschen, von der Geburt an bis zum Sterben, durchlaufen unterschiedliche Entwicklungsstadien und Herausforderungen im Leben. Und da zur Seite zu stehen, je nachdem, was an Unterstützung nötig ist, so, das ist für mich so dem Leben begegnen und den Krisen begegnen, die Menschen treffen können. Ja, also die großen Krisen, das sind eher die, wo ich vielleicht nur einen kleinen Teil dazu beitragen kann, sei es jetzt Mülltrennung und aufpassen, wie man halt lebt, wo man einkauft. Krisen bei den Menschen ist so, da geht es prinzipiell um das Dasein und das Mitgehen. Ja. Mhm. Weil vieles oder kann man nicht abnehmen. Genau. Da kann man nur mitgehen, dabei sein und schauen, wo kann man es leichter machen.
Und gerade in der Krisenintervention, wie du es beim Roten Kreuz beispielsweise machst, da kommt ja das sehr plötzlich meistens zur Krise da, oder? Das ist ein unvorhergesehenes Ereignis, das dann zu einer Krise führt.
Genau. Wir haben unterschiedliche Indikationen. Die häufigste Indikation bei unseren Einsätzen ist plötzlicher Tod im häuslichen Bereich. Das ist, wenn wer daheim beim Frühstück zum Beispiel sitzt, dort einen Herzstillstand kriegt, vom Sessel fällt oder zusammensinkt und tot ist, genau. Und dann Angehörige die Rettung alarmieren. Und da steigen wir dann schon ein. Wir steigen auch zum Beispiel auch bei laufenden Reanimationen ein zu Hause. Genau, nach Suiziden, bei Überbringung der Todesnachricht mit der Polizei, plötzlicher Kindstod, bei Verlust der Lebensgrundlage. Da schauen wir, also Kriseninterventionsteam ist so ein rasches Team, dass wir in Linzstadt grundsätzlich schauen, dass wir binnen einer Viertelstunde, 20 Minuten vor Ort sind. Wir sind da ein Team von 22 Leuten. Genau.
Und wer alarmiert euch oder seid ihr da eingeschlossen in diesen Kreis bei der Rettung?
Die Leitstelle des Roten Kreuzes alarmiert uns, genau. Wir haben so ein Mischsystem, wir haben einen Dienstplan, wenn da niemand drinnen steht für uns, dann gibt's Bezirksalarm für unser Team und dann meldet sich zurück, wer gerade weg kann von dem, was er gerade tut. Genau. Und wenn, falls unser Team keine Zeit hätte oder da ist schon ein Einsatz, genau, dann werden auch gleich beim zweiten Alarm nach 5 Minuten die Nachbarbezirke alarmiert. Das heißt, es kann auch wer von Linzland nach Linzstadt hereinkommen. Genauso ist es umgekehrt, dass wir auch noch in andere Bezirke vertreten.
Wie oft kommst du da zu einem Einsatz in diesem Kriseninterventionsteam?
Das ist unterschiedlich. Also diese Einsätze lassen sich nicht steuern. Da gibt es immer so ein Gesetz der Serie. Da ist vielleicht 2-3 Wochen einmal Ruhe und dann sind 3-4 Einsätze hintereinander. Und je nachdem, wie viel freie Zeit man hat. Also ich mache das gern mit Dienstplan, weil ich sehr engagiert bin in unterschiedliche Dinge, genau. Und habe dann 12 Stunden Bereitschaft. Wenn kein Einsatz ist, dann habe ich halt, wenn es Nacht ist, gut geschlafen. Genau. Oder ansonsten halt zu Hause einiges weitergebracht. Genau. Aber im Schnitt haben wir letztes Jahr an die 120 Einsätze gehabt, diese 22 Personen. Und das teilt sich auf. Mancher hat halt nur einen Einsatz in dem Jahr und manche kommen bis zu 10, 15 Einsätze pro Jahr. Mhm. Genau.
Wenn man da eine Nachtschicht hat und man weiß nicht, oder Bereitschaft in der Nacht, so muss man vielleicht sagen, und man weiß ja nie, kommt jetzt ein Anruf und wenn einer kommt, ist es ja eben eine Krise, also nicht jetzt ein schönes Erlebnis. Schläft man da genauso gut, wie wenn man keine Bereitschaft hat?
Man schläft aufmerksamer vielleicht, ja. Also das Handy ist aufgeladen, es liegt im Schlafzimmer, die Kleidung ist hergerichtet, die Schuhe stehen parat, man hat am Vorabend gut gegessen und für sich gesorgt, genau. Das sind Dinge. Und ich finde, man schläft aufmerksamer. Ja? Also wenn man mal dann irgendwas hört, dann bin ich wach. Ja? Schlafe aber wieder weiter. Es ist nicht so, dass mir das belasten würde, wenn ich Bereitschaft habe, sondern ich weiß, also das wird eine andere Nacht. Genau.
Und wir haben ja vorher auch gehört, dass du Hospizseelsorgerin bist. Jetzt ist die Situation im Hospiz wahrscheinlich schon ein bisschen eine andere. Da ist das Ereignis eines Todes beispielsweise nicht ganz so unvorhergesehen, würde ich mal sagen. Ist dadurch auch die Krise eine andere?
Man hat länger Zeit, sich mit dem auseinanderzusetzen. Ja? Also beim Kriseninterventionseinsatz, da werden die Leute oft mitten aus dem Leben geholt, wenn wir mit der Polizei vor der Tür stehen und dann eine Todesnachricht überbringen, weil eben gerade wer beim Arbeitsplatz tödlich verunglückt ist oder beim Verkehrsunfall. Also da war das Leben vielleicht noch bis zu diesem Augenblick ganz in Ordnung. Ja. Hingegen im Hospiz, da kommen die Menschen mit einer finalen Diagnose, mit einer Lebenszeit, die mehr oder weniger kurz oder lang ist und absehbar ist. Und man weiß, also dieser Mietvertrag im Hospiz, der endet mit dem Tod. Mhm. Genau. Und in dieser Zeit begleitet man. Und je nachdem, die Menschen sind unterschiedlich. Manchmal braucht es mehr oder weniger Gespräch oder nur mal ein Dasein oder das Handhalten, wenn es wirklich dann um Sterben geht. Ja, genau.
Das heißt, das ist nicht immer eine Krisenintervention, sondern wirklich so eine seelsorgerische Begleitung der Betroffenen und der Angehörigen durch diese Zeit des Abschiednehmens vielleicht auch.
Genau, es kann natürlich sein, dass es zur Krisenintervention wird, wenn die Familiensituation nicht so klar ist, wenn die Beziehungen in der Familie unterschiedlich gut sind, ja, und manches Mal vielleicht ein Streit ausbricht, wann wer wen besuchen darf oder so, da ist es schon gut, wenn man Krisenintervention Kenntnisse hat. Genau.
Im Hospiz ist es ja im Idealfall auch so, dass du vielleicht die Bewohner, die Bewohnerin schon kennst, vielleicht kennst du schon ein bisschen die Familienverhältnisse, wer da dabei ist, was der Person wichtig ist, was man, ja, wenn es vielleicht eine längere Begleitung ist, im Idealfall. Bei der Krisenintervention kommt ihr ja eben vielleicht mitten in der Nacht in eine Wohnung. Ihr wisst weder, vielleicht wisst ihr den Namen ja von der Person, die da wohnt, aber ihr wisst ja sonst gar nichts. Also weder wer da noch mitwohnt, wie die familiären Verhältnisse sind, was die Personen gerne bräuchten oder was sie welche Unterstützung ihr gut tut, das ist ja sehr individuell. Wie geht man da vor, damit man die Leute unterstützen kann, weil jemand anderes braucht werden zum Reden, jemand braucht werden, der vielleicht nur da ist. Wie findet man heraus, was da gerade nötig ist? Das stelle ich mir wirklich herausfordernd
vor. Was wir vorab vielleicht bekommen ist, wenn wir mit der Polizei auf Einsatz sind, okay, wir müssen einer Frau jetzt die Todesnachricht von ihrem Mann überbringen und es sind zwei kleine Kinder da. Ja, aber mehr wissen wir schon nicht. Und dann kommen wir dorthin, steigen dort ein und dann schauen wir mal wirklich, wie ist das Setting, ja. Wie alt ist diese Frau? Wie alt sind die Kinder? Wohnt da noch wer? Was wird da jetzt gebraucht, ja? Man geht in die Wohnung hinein, man macht es nicht an der Eingangstür, sondern man schaut, dass man in die Wohnung hineinkommt. Die Polizei ist dann dazu da, dass die Todesnachricht aussprechen muss vom Gesetzlichen her, überprüft natürlich vorher genau die Personalien. Genau, die Polizei zieht sich dann zurück und stellt uns vor als Mitarbeiter der Krisenintervention, die jetzt in diesem Augenblick der Familie zur Seite stehen. Und ab da beginnt unsere Arbeit. Das heißt, wir schauen einmal, dass wir diesen Raum schaffen, ein Stück weit in dieser Unsicherheit Sicherheit geben, dass sie jetzt nicht alleine sind. Ja, da geht's primär um das Dasein. Und was können wir jetzt für sie tun? Wen möchten sie jetzt bei sich haben? Gibt es eine gute Freundin, ein anderes Familienmitglied, wo wir schauen, dass wir uns, unsere Einsätze dauern im Schnitt so zwischen 1 und 3 Stunden, dass wir uns in dieser Zeit so schnell wie möglich wieder überflüssig machen und die Handlungsfähigkeit der Menschen, die betroffen sind, unterstützen beziehungsweise so weit es geht wiederherstellen. Genau.
Und darüber hinaus, also nach so einer Krisensituation, also dass plötzlich der Ehemann, die Ehefrau verstirbt oder so, da ist diese erste Phase wahrscheinlich ganz wichtig. Und dann, wenn es niemanden gibt, der als Ansprechpartner, als naher Angehöriger noch zur Verfügung steht, um die zu begleiten, gibt es dann auch noch was, was ihr macht?
Genau, wir vermitteln auch sehr oft, sei es jetzt, wenn die Mutter jetzt Unterstützung für die Kinder braucht, eine Familienhelferin von der Caritas oder es drücken die Schulden, dass wir die Schuldnerberatung auch mit ins Boot holen. Also das kann man sich so vorstellen, wir haben einen Rucksack mit vielen Kärtchen und Informationen und wir schauen dann in dieser Runde, wer ist der Stabilste, wem kann man diese Informationen zukommen lassen, große Probleme oder Gedanken machen sich Angehörige oft, wenn das Geld nicht da ist. Wer soll jetzt das Begräbnis zahlen? Und wir kommen ja gerade über die Runden. Dann zeigt man halt auf, was gibt's für Möglichkeiten? Wo kann man sich Unterstützung holen bezüglich Begräbniskosten, Sozialbegräbnis? Genau, wo gibt's Unterstützung? Und da lassen wir dann diese Informationen vor Ort. Und wenn es weitere Unterstützung im psychologischen Bereich braucht, gerade bei kleinen Kindern auch, dann arbeiten wir sehr intensiv mit der Krisenhilfe Oberösterreich zusammen. Also das ist die berufliche Fachkraft, die dann nachher auch langfristig begleiten kann. Genau.
Okay, das heißt, da gibt es ein Kriseninterventionsteam, das ist so die
erste Hilfe für die Seele, genau. Mhm. Und dann gibt's die Krisenhilfe, die das dann beruflich machen, die nach uns einsteigen, die ein bisschen eine Vorlaufzeit brauchen, genau. und die dann die Familien in dieser Phase, wo man schauen kann, es ist immer ein traumatisches Ereignis, wenn wir da sind, aber ist es so weit belastend, dass es eine längere Begleitung braucht, um damit die Seele gesund bleiben kann oder sich wieder erholen kann. Genau.
Das heißt, ein großer Unterschied ist, im Hospiz triffst du die Menschen meistens mehrmals, häufiger, und Krisensituation ist wirklich auch nur eine konkrete, krisenhafte Situation und es gibt keine weiteren Betreuungen jetzt durch euch.
Genau. Das ist ganz, ganz wichtig, um eben in dieser Akutphase betreuen zu können, dass man sich da keine langfristigen Begleitungen leisten kann. Ja, es kann sein, dass man am selben Tag mit der Familie vielleicht nur zur Verabschiedung zum Verstorbenen fährt, wenn der schon in der Leichenhalle ist oder im Kühlraum, genau dort mitgeht, weil man eben schon Beziehung aufgebaut hat und dort zur Seite steht. Genau. Aber das ist das Einzige, wo man dann länger Kontakt hätte, außer die 1 bis 3 Stunden. Genau.
Hättest du manchmal, sag ich mal, Lust, eine Familie länger zu begleiten, wenn man merkt, das funktioniert irgendwie gut oder man ist jetzt die richtige Person? Das muss ja manchmal auch irgendwie stimmig sein. Oder ist es auch entlastend, dass man weiß, es ist jetzt in anderen Händen?
Also ich für mich sage dann immer, lieber Gott, das Meinige habe ich getan. Jetzt musst du schauen, dass für die Familie, für diese Person gut weitergeht. So gebe ich mein Erstes einmal ab. Genau. Und ich versuche halt zu unterstützen, wo es zu unterstützen geht, und Brücken zu legen, ob die Menschen dann diese annehmen, ist wieder nochmal ihre Sache auch. Ja, aber man kann ihnen es gut ans Herz legen, dass sie diese Hilfe, die großteils kostenlos ist, das ist ganz wichtig auch, gerade die Krisenhilfe, die längere Begleitung ist auch kostenfrei, das trägt das Land Oberösterreich. Genau. Das ist für die Menschen, die betroffen sind, oft eine große Erleichterung. Ja. Und es macht es einfacher, Hilfe anzunehmen.
Genau. Jetzt spanne ich einen Bogen. Der ist nicht ganz so einfach, aber vielleicht schaffen wir es. Schwester Helena hat es schon anklingen lassen in der Einleitung. Krise jetzt im Zusammenhang auch mit dem bevorstehenden Osterfest. Wir nähern uns dem Karfreitag. Und Schwester Helena hat es vorhin gesagt, so dem Tag der größten Krise in der Christenheit, in unserem Glauben, der mit dem Tod von Jesus Christus zusammenhängt. Das war ja damals, wenn man so die Bibel liest, wenn man diese Geschichte liest, für die Anhänger von Jesus, also für die Jünger, eine Riesenkrise. Die haben da in dieser Nacht auf, also der Auslieferung, könnte man sagen, noch vor dem Tod eigentlich, wie wir wissen aus den Geschichten, zum Beispiel das alles verleugnet. Vorher haben sie gesagt, das geht, also das, da stehen wir voll hinter dir, und dann auf einmal Krise, ich weiß nichts mehr davon. Wie siehst du diese Krise, wie haben sie diese Krise damals bewältigt? Haben sie sie bewältigt? Oder war das genau das, wo du auch in deiner Arbeit im Kriseninterventionsteam auf so Brüche stößt, mit denen die Leute dann umgehen lernen müssen?
Beides. Also wir stoßen auf diese Situationen, wo es um Brüche geht, wo man vielleicht auch noch ein Stück weit begleiten darf, wenn irgendwo Versöhnung ansteht oder Aussprache ansteht, ja, wo man ermutigen kann, die Menschen, ja, auch wenn ich die Person nicht mehr treffe, vielleicht kann ich ja noch was aufschreiben, man kann einer Person einen Brief zukommen lassen und man kann auch Begegnungen ermöglichen. Ich denke mal, die Jünger Jesu haben das auch gemeinsam geschafft, ja. Sie haben sie gemeinsam auf den Weg gemacht. Und es ist ja nicht so, dass es jetzt auf diese paar Tage reduziert wäre, ja. Also die Jünger hat das sehr lange beschäftigt, ja. Und genauso ist es, denke ich mal, bei den Menschen. Und ich habe eine ganz klasse Religionslehrerin gehabt in der Volksschule. Und die hat uns eigentlich auf den richtigen Weg gebracht und hat gesagt, ihr müsst euch das so vorstellen, die Karwoche und diese Geschichten ist so ein Trainingsprogramm für den Menschen. Ja, es passiert im Leben manchmal so etwas wie ein Karfreitag und die Kirche bietet ein Programm, eine Bewältigungsstrategie, wie man mit dem Ganzen umgehen lernt. Ja, und das jedes Jahr wieder. Und irgendwann braucht man es dann vielleicht im Leben und dann hat man es zumindest schon ein Stück weit trainiert. Ja? Und das hilft mir auch jetzt immer noch sehr, wenn ich das den Menschen so erkläre. Also wir haben da ein Training. Ja? Und irgendwann ist halt echt und dann muss man schauen, wie gehe ich durch den Karfreitag. Ja? Aber mit dieser Zusage, man ist nicht alleine. Ja? Es ist immer wer da. Und das habe ich zum Beispiel als Kind auch sehr stark erleben dürfen. Darum, glaube ich, habe ich die Richtung auch irgendwie eingeschlagen. Mein Papa ist krank geworden. Da war ich ein knappes halbes Jahr, sehr schwer krank und war dann viele Jahre im Krankenhaus und ist dann gestorben, wie ich 8 Jahre alt war. Und früher war die Medizin der Meinung, also Kinder soll man nicht so oft ins Krankenhaus lassen, das schadet ihrer Entwicklung. Für mich war damals der Tod meines Vaters wie der Tod eines fremden Mannes, ja. Aber der Körper hat das irgendwo abgespeichert oder die Seele. Und viele, viele Jahre später hat mein Körper rebelliert. Und dann war es sehr schwer drauf zu kommen, dass es eigentlich die nicht gelebte Trauer um meinen Papa ist. Und das hat mich sehr fasziniert. Ja, und ich habe als Kind immer wieder erleben dürfen, egal wie grauslich das Leben ist, also meine Mama ist dann einmal krank geworden, mein Bruder hat einmal einen Unfall gehabt, wo man nicht gewusst hat, wie geht's da weiter, und ich habe immer wieder erleben dürfen als Kind, dass wer da ist und der an zur Seite steht, und das hat mich sehr geprägt, ja, und das ist das, was ich den Menschen auch mitgeben möchte, egal wie furchtbar diese Situation ist, du bist nicht alleine. Ja, und auch wenn ich nichts abnehmen kann manchmal in diesen schweren Erkrankungen, ich kann da sein, ich kann zuhören und ich kann unterstützen, wo Unterstützung möglich ist. Ja, genau.
Das ist jetzt schön gesagt, dieses eben Dasein, und du hast vorhin auch gesagt, durch die Krise durchgehen, und das finde ich so schön an dem Triduum, also an den Tagen Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag. Ich bin ein großer Fan von dieser Karsamstag-Theologie, das quasi, wir halten das aus. Also der Karfreitag ist was Schreckliches passiert und es ist nicht gleich am nächsten Tag ist alles wieder gut und die Auferstehung und das ist die Happy End, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt, sondern durchgehen, auch durch diesen Tag, durch diesen Samstag, durch diesen Karsamstag, wo einfach eigentlich alles verloren scheint, wo einfach nichts ist, also wo gefühlt auch Stillstand ist und wo irgendwie dieser Trauer, diese Verzweiflung irgendwie auch Platz geben. Kann man das so sagen? Ist das ja, ein bisschen ein dieses also, Mitgehen?
Ich erzähle den Menschen nicht im Karfreitag, es kommt jetzt Ostern, ja? Sondern das trage ich in mir. Ja? Also das ist was mich in diesem Einsatz trägt, dass ich weiß, nach diesem Karfreitag geht's weiter, auch wenn es sehr, sehr mühsam ist und wenn dieses Ostern ganz weit entfernt ist in diesem Augenblick. Ja? Aber es ist das, was mich trägt, was ich auch immer wieder selbst erfahren habe dürfen. Ja, genau.
Und wie du sagst, auch nicht verleugnen, dass jetzt dieser Karfreitag lang ist und dieser Karsamstag vielleicht noch länger. Also das finde ich auch wichtig, dieses Nicht-Sagen, ja, wird schon wieder oder so, sondern da einfach, das ist da und das darf auch da sein und gehört irgendwie dazu. Das,
Vielleicht noch eine zweite Parallele, die mir zum heutigen Leben auch immer wieder auffällt. Ich hab letztens die Passionsgeschichte gehört in einem Podcast, dem Podcast der Pfarrerstöchter, also unter Pfarrerstöchtern heißt er. Die erzählen so die Bibel vom Anfang bis zum Schluss. Und da ist mir wieder mal aufgefallen, dass der Tod Jesu war ja angekündigt. Also das war jetzt, könnte man sagen, das dürfte niemanden überrascht haben. Und trotzdem hat es die Jünger so überrascht. Ist es nicht auch vielleicht gerade im Hospiz, in der Begleitung manchmal so, dass es ist klar, dass der Mensch versterben wird. Und trotzdem können wir es vorher nicht wahrhaben.
Ja, manchmal wünscht man auch, dass der Mensch erlöst wird, ja, von seinen Schmerzen, wie er sich quält und was halt sonst noch auch an mühsamem da ist. Ja, und wenn es dann soweit ist, dann verliert man trotzdem einen Menschen, so von dem her, wie man es gewohnt ist, ja. Und das ist das, glaube ich, was so schmerzt, ja. Dass auf der einen Seite ist man froh, so dieser Übergang, ja, dieses Sterben, und jetzt hat er es endlich geschafft, weil man ja schon Wochen zur Seite steht und man zusieht, wie sich der Mensch plagt, wie der Mensch nicht mehr kann. Also ich habe von letzter Woche einen Sterbenden, also jetzt bereits Verstorbenen, im Ohr, wo er sagt, es ist genug, es ist jetzt so mühsam, es ist jetzt Zeit zum Sterben. Ja? Und wo man sagt, wo man dabei ist, wo man sagt, ja, ich bleibe jetzt bei Ihnen, wenn es recht ist, ja, ist Ihnen das recht, ja, und Angehörige dann oft auch dabei sind und dann ja durchatmen, wenn der Mensch verstorben ist, aber dann eben realisieren, jetzt fehlt das Gegenüber, wie ich es gewohnt bin, ich bekomme keine Antwort mehr, ja. Und das dann wieder ins Leben zu integrieren, das dauert dann einfach. Einen neuen Platz finden, eine neue Beziehung finden zum Verstorbenen, das ist das, was man dann lernen muss. Ja? In unterschiedlichen Phasen von der Trauerzeit her. Genau.
Manchmal sagt man auch so lapidar, Krise ist Chance. Ich bin da recht ambivalent zu diesem Satz. Was denkst du dazu? Ist Krisen Chance?
Von mir her gesehen, also wie ich es erlebt habe, stimmt es aber erst lange Zeit danach. Ja? In der Krise selbst sieht man die Chance nicht. Ja? Vielleicht dann Jahre später, wenn man sagt, okay, genau, jetzt so im Nachhinein betrachtet, kann ich es als Chance sehen, weil dadurch habe ich mich in diese und diese Richtung entwickelt oder mich verändert im Positiven oder ja, in einem Sinne, die halt wichtig war. Aber ich würde es nie jemandem sagen bei einem Krisengespräch, na, sehen Sie diese Krise als Chance, also das geht einfach nicht. Ja,
das wäre genau. Fehl am Platz.
Genau. Ja.
Man redet ja auch oft vom Krisenmodus, also dass man, wenn man in einer Krise ist, dann in einen Krisenmodus verfällt. Verfällt ist vielleicht sogar der falsche Ausdruck. Wie drückt sich das aus deiner Sicht oder aus deiner Erfahrung aus, dieser Krisenmodus?
Ja, also da fällt mir immer das Reptiliengehirn ein. Ja, also wir sind ja, wie wir entstanden sind, darauf also zusammengebaut worden von der Schöpfung, dass wir überleben. Ja, das heißt also, wir müssen schauen, dass wir uns ernähren, wir müssen uns verteidigen oder halt in Stille verharren, damit wir nicht entdeckt werden oder so, ja. Also diese drei Modis gibt's ja. Und es ist ganz wichtig, also manches Mal braucht der Körper oder die Seele so einen Schubs, um in dieses System zu verfallen, ja. Wenn man eine Todesnachricht bekommt, übermittelt durch die Polizei, also da ist man geschockt. Das kann man nicht wahrhaben, ich habe eine Frau so vor mir, die sagt, das kann nicht sein. Also ich habe vor einer Viertelstunde nur mit meinem Mann telefoniert. Das stimmt sicher nicht, ja. Und die funktionieren dann einfach, ja. Also die kommen rein, da kriegt man gleich mal ein Glas Wasser und manche erstarren, ja. Und die muss man schauen, dass man wieder in diese Bewegung bringt, ja. Also sei es jetzt, dass man selber fragt um ein Glas Wasser. Das ist so immer unser Einstiegsmodi in den Krisenbetreuungen. Komm, trinken Sie mal einen Schluck Wasser. Ja? Also allein, wenn die Person nach einem Wasserglas greift, diese Bewegung regt auch im Gehirn etwas an, dass man sie bewegt. Ja? Und dadurch kann so eine Starre gelöst werden. Ja? Genau.
Das heißt, die Menschen reagieren dann einfach auch ganz unterschiedlich. Genau. Also manche verfallen in eine Starre und manche wahrscheinlich in eine unglaubliche Betriebsamkeit.
Genau. Ja. Die müssen auch, die Kinder gehören abgeholt. Das müssen wir organisieren. Wie sagen wir es da? Oder ich muss noch fertig kochen. Also da rückt es eher in den Hintergrund. Die halten sich über Wasser mit dem Funktionieren. Genau.
Mit dem selber Funktionieren und das ganze Umfeld am Funktionieren halten.
Genau.
Zumindest scheinbar.
Genau.
Und ich glaube, jeder und jede von uns hat auch schon erlebt, dass im familiären Umkreis oder im Arbeitsumfeld, dass es da wen gibt, der oder die hat eben eine schlimme Erfahrung gemacht, eben Partner verloren oder vielleicht sogar ein Kind verloren. Und das ist ja oft auch für Leute, die jetzt nicht unmittelbar betroffen sind, eine Herausforderung. Wie kann ein Laie, sage ich jetzt mal, gut umgehen, wenn er oder sie weiß, diese oder diese Person steckt jetzt in einer Krise durch irgend so ein schlimmes Ereignis?
Ich sage immer, ganz wichtig ist der Mut, einen Schritt zu machen und die Person, die betroffen ist, zu fragen, du, mir fehlen jetzt die Worte, ich weiß, dir ist ganz was Furchtbares passiert, wie hättest du gerne, dass ich für dich da bin? Ja, was würde dir gut tun? Was kann ich dir Gutes tun? Ja, und dieser Mut auch nach dem ersten Mal diesen Schritt immer wieder zu machen. Ja, weil am Anfang ist vielleicht so, dass die Menschen wirklich das alles gar nicht wahrnehmen, weil jeder fragt, der Bestatter fragt, der Totenbeschauarzt, vielleicht die Polizei da ist, die Rettung da ist, das Begräbnis zu organisieren gehört. Also da wird mir ja dauernd etwas gefragt. Ja? Und dass genau in dieser Zeit auch die beste Freundin da ist vielleicht und fragt, das dann wieder in den Hintergrund gerät. Und man muss es vielleicht nach ein paar Tagen wieder probieren, ja? Und immer wieder Zeichen setzen, um den Menschen das Gefühl zu geben, ich bin da für dich. Ja? Und sei es jetzt einmal einen Kuchen vor die Tür stellen oder mal einen Einkauf abnehmen oder ja, den Müll hinunterzutragen, was auch immer. Also oft sind es die kleinen Dinge im Leben, wie man diese Beziehung dann aufrecht hält. Ja?
Und eigentlich keine Angst haben, höre ich.
Keine Angst haben, ja. Also eine Grundangst, das ist ganz natürlich. Auch ich nach vielen, vielen Einsätzen und vielen Begegnungen, Angst würde ich es nicht nennen, aber so diese Demut vor dem Leben und das vor dem Gegenüber, was dieser Mensch jetzt gerade durchmacht, ja. Also das ist das, was mir innerlich so in Bereitschaft hält, ja, und auch so ein Grundgefühl. Da heißt es ganz gut aufpassen und sensibel sein. Ja? Weil man kennt sich ja selber, manchmal erhält man selber eine Meldung und man ist gerade nicht gut drauf oder hat halt was Schlimmes erlebt und es trifft einen furchtbar. An einem guten Tag würde einem diese Wortmeldung gar nicht so treffen.
Du sprichst jetzt auch so die psychische Gesundheit an, eben jeder von uns kennt gute und schlechte Tage, aber wie hält man sich gesund in einem Beruf, sag mal, wo man eben immer Krisen begegnet und eigentlich, sage ich mal, die schlimmsten Schicksale zum Alltag gehören?
Ein guter Freundeskreis, ja, gut für sich sorgen, das sich Gutes gönnen, ja, immer wieder, also bei mir steht auch im Kalender drinnen meine Massagen, meine Auszeiten, meine Musikschule, das Spielen im Ensemble, das gemeinsame Musizieren, gemeinsames Lachen, also ich liebe Humor in jeglicher Form. Wir haben auch vor 2 Wochen im Tageshospiz eine Runde gehabt am Vormittag, wo ich mit den Gästen so Zungenbrecher geübt habe und wir haben wirklich so gelacht, dass im Hospiz oberhalb in den Zimmern, wo die Bewohner wirklich wohnen, also oberhalb vom Tageshospiz, wo eine Bewohnerin gesagt hat, ja, was war denn heute im Tageshospiz los? Die Leute haben so gelacht. Ist das schön, dass in so einem Haus so gelacht werden darf? Ja, und das hat mich bestärkt auch, ja, auch gerade an diesem Ort, wo die Lebenszeit abschätzbar ist, also dass man dieser da ganz viel, dem Leben viel Raum gibt, ja. Und da darf auch miteinander gelacht werden, ja. Und das tut den Menschen so gut, ja.
Wir könnten wahrscheinlich noch lange mit dir reden über Krisen und Hospizbegleitung und Ähnliches. Schön langsam kommen wir zum Ende unserer Podcastaufnahme und möchten dir unsere Abschlussfrage stellen, nämlich was inspiriert dich in deinem Leben?
Die Schöpfung an sich, ja. Also dieses Wunder der Natur, der Menschen, dass aus einer kleinen Zelle ein Mensch entsteht und so in der Natur immer dieses Erwachen, also so diese Jahreszeiten, das, was im Frühling zu keimen, zu blühen beginnt, es aufbricht durch die feste, harte Erde, manchmal durch eine Schale, die man aufbrechen muss und sich dann entwickeln darf. Und bis zu den Früchten, die dann entstehen im Herbst dann, wenn sich alles wieder zurückzieht. Also das alles inspiriert mich, in meinem Leben zu sein, wie ich bin und Menschen zur Seite zu stehen. Ja? Von der Geburt bis zum Sterben, weil es für mich zu dieser Schöpfung, zu dieser Welt dazugehört. Ja?
Ein schöner Gedanke mitten im Frühling. Herzlichen Dank für deine Zeit, fürs Dasein und für deine Ausführungen heute in unserer Podcast-Folge.
Bitte gerne.
Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt's wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen, oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.